Klar, Podcasts sind schon ziemlich unterhaltsam, aber so richtig entertaining wird's erst, wenn du sie hinterm Steuer deines Audis hörst. Noch bis zum 31. Oktober gibt's bei deinem Audi Gebrauchtwagen Plus Partner attraktive Leasingkonditionen für den Audi A4 und den Audi A6. Circa 18 Monate alt und alle intensivst geprüft mit dem 110-Punkte-Check. Und on top profitierst du vom Audi Gebrauchtwagen Plus Garantie und Versicherungsangebot. Alle Infos findest du jetzt auf audi.de/podcast.
Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für einen Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Es ist Sonntag, der 9. Oktober. Hier ist Fest und Flauschig. Hier ist der Podcast Nummer 1. Wir ist Olli Schulz und mir zugeschaltet Jan Böhmermann.
Ja, hallo, wir sind's. Herzlich willkommen hier bei Spotify am Sonntagnachmittag, Nacht. Es ist der 9. Oktober und wir sind heute in einer Spezialausgabe zusammengeschaltet. Wir befinden uns beiden nicht in unseren jeweiligen Zuhausen oder nicht mal in unseren Heimatstädten, sondern wir sind heute quasi nicht global unterwegs, aber so ein kleines bisschen aushäusig. Wir sind heute eine Sendung. Wir dürfen beide nicht sagen, wo wir sind, aus Sicherheitsgründen. Nein. Bei mir ist es der libysche Geheimdienst, der möchte nicht, dass ich das sage. Ich habe da so eine kann ich direkt zu Beginn erzählen, so eine wahnsinnig komische Geschichte. Also ich habe neben meinem Job in der Unterhaltungsindustrie, war ich die letzten Jahre so ein bisschen COO von einem großen DAX-notierten Finanzkonzern. Und ich habe mich einfach so aus Just for Fun so ein bisschen mit fremden Geheimdiensten eingelassen und ist mir ein bisschen über den Kopf gewachsen. Jetzt befinde ich mich in einem unbekannten Ort und werde vom BKA gesucht. Das ist meine Geschichte.
Und so wie deine Geschichte? Da kann ich leider nicht mithalten. Also bist du sozusagen der deutsche John McAfee, der Virusforscher, sozusagen.
Oh, haben wir darüber schon gesprochen? Weil wir haben beide gemeinsam den Auftrag gehabt, die John McAfee-Doku uns anzugucken. Und ich glaube, ich habe eine andere geguckt, als du mir vorgegeben hast.
Es gibt zwei. Eine Netflix-Doku und eine ZDF, die man in der Mediathek beim ZDF findet. Beide sehr interessant.
Ich habe die Netflix-Doku geguckt. So, aber wo bist du denn, Olli? Dass ich gesucht werde und mich an einem geheimen Ort verstecke, ist jetzt bekannt. Wo bist du?
Ich befinde mich aus Recherchegründen an der Mosel. Ich bereite mich vor, weil bald geht's wieder los mit meiner kleinen Kochsendung. Ich habe ja so ein Spartenprogramm noch eine Kochsendung. Und ich möchte diesmal nicht das so hingerotzt haben, dass ich da Leute einlade, Smalltalk mache und noch nicht mal richtig geil eine Wurst abbrate, sondern ich möchte auch mit neuen Skills, wie machen die Leute das zum Beispiel an der Mosel, da bin ich jetzt gerade, an der Rheinland-Pfalz, also da bin ich und bin bei alten Köchinnen und Köchen, bei Leuten, die mir ihre Geheimrezepte verraten. Heute zum Beispiel dreht sich bei mir alles um das Thema Kartoffelpüree. Ganz ehrlich, ich habe nämlich tatsächlich ich war gestern Abend essen und bin dann aufs Klo gegangen und habe durch die Küche gelugt und habe gesehen, wie der Koch mit dem Püriermixer den Kartoffelpüree gemacht hat. Und ich finde, und das will ich dich jetzt echt mal fragen, das ist eine politische Frage, das ist eine Abart. Ja. Ich finde, Kartoffelpüree mit dem Pürierstab zu machen, das gehört sich nicht. Und jetzt ist meine Frage, damit wir gleich ins Gespräch kommen, wie machst du dein Kartoffelpüree?
Das ist eine gute Frage. Ich bedanke mich für diese Frage erstmal.
Jan legt falsch seine Hände zusammen.
Ich meine, ich bin jetzt nicht so ein Kochfreak wie du mit einer eigenen Fernsehsendung, wo gekocht wird oder so, aber ich habe auch gewisse Ambitionen. Ich möchte schon, dass es lecker schmeckt und wenn ich koche, dann kocht auch der ganze Körper mit, sage ich mal so. Und,
kommt da Muskat rein? Erste Frage, Muskat ja oder nein?
Natürlich. Ich glaube, diese Fragen haben wir schon geklärt. Ich komme aus einer Familie, in der es kein trockenes Kartoffelpüree gab. Also kein Funny aus der Tüte gab es nicht. Habe ich erst entdeckt, als ich selber ausgezogen bin und viele von meinen studentischen Freunden dann gesagt haben, wieso Kartoffelpüree? Warum machst du das selber? Gib doch Funny. Ich so, Alter, das probiere ich mal. Da war ich echt geflasht, dass das funktioniert. Dann, aber
ich
irgendwann...
Ich finde Funny scheiße. Ich mag das
Ich finde auch Funny scheiße. Ich finde es auch scheiße.
Also ich finde dieses Pulver, das ist nämlich genauso wie mit dem Pürierstab gemacht und ich mag das nicht, ganz ehrlich. Ich finde das einfach, da müssen ein paar Stücke drin sein, oder? Ich habe so einen ganz groben Stampfer.
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil mich holte dann irgendwann, nachdem ich mal kurz Funny ausprobiert habe, meine Kartoffelpüree-Sozialisation ein und ich habe mir dann einen Doppelstockstampfer gekauft. Das ist nicht nur einer mit so einem Stampfriffel einmal, sondern da ist so ein Federmechanismus drin, dass wenn man einmal drückt, dass er zweimal stampft. Und das ist... Das ist für, ja, ist wirklich, ein Doppelstampfer, das ist mein, auch wirklich, das sind so diese Geräte, die ich mir Mitte 20 gekauft habe und die durch sämtliche Umzüge merkwürdigerweise immer noch in meinem Besitz sind. Da können wir eigentlich mal die großen 5 Geräte machen, fünf Geräte, die man seit man Anfang 20 ist, von Haushalt zu Haushalt mitschleppt, die nie kaputt gehen, wo man mal denkt, irgendwann ist der eines Tages weg, aber die immer noch mitkommen.
Ja, aber das sind auch echt Geräte, die früher hergestellt worden sind, weil ich glaube, es ist schwieriger geworden, heutzutage irgendwas zu kaufen, was für ewig.
Nein. Also das ist auf jeden Fall so ein Life-High-Ding irgendwie. Das habe ich mir bei der Metro gekauft. Das ist super billig. Das habe ich immer, ich habe es nie mich getraut wegzuschmeißen. Es wird auch regelmäßig noch benutzt. Also Doppelstockstampfer. Und dann habe ich jetzt vor kurzem, also Kartoffelpüree mit Pürierstab finde ich geht gar nicht, weil es dann zu schlotzig wird. Es gibt aber Momente, wo ich den Pürierstab einsetze, wenn man zum Beispiel die Kartoffeln nicht hart genug gekocht hat, nicht weich genug gekocht hat und die ein bisschen stückig sind. Und dann kannst du natürlich das Ganze nicht nochmal, wenn man zu eilig war, wenn man stampfen will, man merkt, ach fuck, ich habe festkochende Kartoffeln reingetan, das klappt irgendwie nicht so richtig. Und dann nehme ich einen Pürierstab und dann schmeckt es aber eigentlich immer scheiße. Wichtig ist ein dicker Brocken Butter, kalte Milch und was ich immer mache ist, für ein Kilo Kartoffeln immer so 2-3 Knoblauchzehen mitkochen. Also geschälte Knoblauchzehen.
Die kochst du mit in den Kartoffeln, im Topf?
Genau, im Kartoffelwasser einfach Knoblauchzehen. 2-3 Knoblauchzehen mitkochen pro Kilo Kartoffeln.
Und werden die Kartoffeln dann knoblauchiger?
Es bekommt ein bisschen geileren Geschmack. Also ich mag es gerne mit Knoblauch, so ein kleines bisschen. Schmeckt wirklich echt lecker zu Kartoffeln. Ist ein amerikanisches Rezept. Und die machen auch gerne in Amerika statt normaler kalter Milch Buttermilch rein. Habe ich mal probiert, aber ich bin irgendwie Buttermilch irgendwie, I don't know, ich weiß nicht. Muss nicht sein, meiner Meinung nach.
Meiner Meinung nach auch nicht. Was ich aber auch nicht mag, ist, wenn Leute geröstete Zwiebeln oben rauf machen. Und zwar nicht selbstgebratene, sondern die aus der Packung, weißt du, die du zum Hotdog machst.
Ja, ja.
Ich finde, das nicht gut. Aber was ich wiederum gut finde, ist zu gewissen Gerichten, dass man sich dann Zwiebeln raufmacht. Früher, als ich noch Fleischesser war, war es eigentlich immer Pflicht in der Pfanne.
Hold on.
Ich bin jetzt raus. Ich meine es ganz ehrlich.
Was ist denn das jetzt für ein Satz?
Früher, zwei als ich noch Monate kein Fleisch gegessen und so, also jetzt komplett. Noch nicht mal mehr eine Currywurst.
Ich habe vor einem Monat nach dem Auftritt auf der IFA neben dir gesessen, hast du Fleisch gegessen.
Da habe ich nicht.
Monat her.
Also ich schwöre dir, da war meine Tochter dabei, die hat mir die Fresse poliert, wenn ich da auch nur Fleisch gegessen hätte.
Achso, es war ein Trüffel. Doch, es war ein Trüffel.
Entschuldige bitte, aber in der Gegenwart, also, ganz ehrlich.
Nein, als wir bei diesem Italiener waren.
Ich meine, ich muss hier keine Lügen erzählen. Ich muss mich nicht als jemand darstellen, der ich nicht bin. Ich bin kein Typ, der täglich im Fernsehen auftritt und eine Persönlichkeit. Ich bin ein brüchiger Typ. Und ich sag auch alle meine Fehler. Ich sag auch, wenn ich wieder anfange mit Rauchen. Aber ich habe lange kein Fleisch gegessen. Deswegen merkst du auch schon wieder diese unterschwellige Aggressivität. Ja. Das ist nämlich jetzt zwei. Rauchen aufgehört und noch kein Fleisch. Bald kommt noch kein Zucker.
Du bist mit Rauchen und dann kein Salz wie Karl Lauterbach. Du bist mit Rauchen jetzt weg und du auch kein Fleisch mehr zurzeit.
Ja. Und ich bin super gallig.
Ach du Scheiße. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe viele Sachen auf dem Zettel. Wir wollen nämlich nicht nur eine kulinarische Sendung heute machen.
Aber ganz kurz, ich bin noch nicht ganz fertig.
Entschuldigung.
Entschuldige bitte. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Kartoffelpüree. Ich möchte nämlich wissen, Bray, machst du das manchmal auch, dass du dir kleine Zwiebeln machst und so ein bisschen Soße, Bratensoße so über den Kartoffelpüree oder so kleine gebratene Zwiebeln oder ist das gar nicht?
Also erstmal heißt es bei uns nicht den Kartoffelpüree, sondern bei uns heißt es das Kartoffelpüree. Das ist der erste
große Unterschied. Das Püree.
Das Püree heißt es bei uns. Und,
was habe ich denn gerade gesagt?
Der Püree.
Ja, okay, bei uns heißt es auch das. Das war jetzt einfach... Bei uns heißt es auch das, auf alle Fälle. Nee,
also seit ich kein Fleisch mehr esse, heißt es bei uns jetzt der Kartoffelpüree.
Genau, wir haben uns entfernt. Wir haben uns auseinandergelebt.
Na, ich mache manchmal so rote Zwiebeln, weil rote Zwiebeln sind immer, finde ich, für Soßen oder so, wenn man die sieht in Gerichten, manchmal so ein bisschen aufdringlich. Und dann hab ich oft noch rote Zwiebeln übrig im Zwiebelkörbchen. Und dann mache ich die und brate die so schön an mit so einem Schuss Rotwein, lass die ganz lange schmoren. Und dann kann man die, finde ich, als so geile Beilage zu allem. Das ist übrigens beim Drei-Komponenten-Essen, Fleisch, Kartoffeln, Gemüse, ist die gebratene Zwiebel eigentlich im Grunde genommen, die eröffnet die vierte Komponente. Weil die kann man eigentlich auf alles drauf tun. Und das mache ich manchmal ganz gerne zu Kartoffelpüree, finde ich schon. Nochmal eine kurze Seitenfrage, wo wir gerade bei Garnierungen von alten deutschen Gerichten sind. Ja. Wie sieht es bei dir aus mit angebratenem Paniermehl auf Blumenkohl? In Butter geschwenktes Paniermehl, gießt du das über den Blumenkohl nochmal drüber? Olli, frage ich dich.
Ja, mache ich. Finde ich gut. Okay. Finde ich total super. Das sind so Bröseln, ehrlich? Also so Art Semmelbrösel-mäßig.
Ja, Semmelbrösel. Das ist, da kannst du dir ehrliche Schlagzeilen wieder bei Tag 24, ja, Doppelpunkt, ich brösel. Olli Schulz gesteht.
Ich brösel mir was in den Blumenkohl.
Richtig. Kennst du diese Internetseiten, die von allen Prominenten, die oft gegoogelt werden, so die Oberflächeninformationen zusammensuchen und dann zusammenstellen? So, bei mir ist dann immer Vermögen, wird immer geschätzt auf 5 Millionen Euro.
Oder 200 Millionen oder sowas steht.
Nein, 96 Millionen Euro wird, sagt Hans-Georg Maaßen. 5 Millionen steht auf diesen Seiten. Und es wäre geil, wenn man das mal ergänzen könnte, um so Püriervorlieben. Olli Schulz ist Raucher, nicht Raucher, kommt aus Hamburg, Stellingen und bröselt gerne Gebröseltes über seinen Blumenkohl drüber. Wenn man wer macht das eigentlich? Wer macht diese Seiten, wo über prominente Informationen gesammelt werden, die man dann, wenn man diesen Namen der Prominenten bei Google eingibt, dass man dann draufkommt und die Werbung bezahlt?
Der letzte Befehlsempfänger bei Tag 24. Wirklich das?
Nein,
ganz
das glaube ich nicht.
Nee, aber keine Ahnung, irgendjemand, der viel zu Hause ist, viel Zeit hat. Jan, heute ist auch noch ein schicksalshafter Tag für die Deutsche Bahn. In Norddeutschland ist das gesamte Bahnnetz zusammengebrochen.
Ja, ist aber wieder alles okay.
Man rechnet mit Sabotage und es soll ein riesiges Chaos gewesen sein. Ich habe Bilder vom Hamburger Hauptbahnhof gesehen. Es sah eigentlich aus, wenn ich ehrlich bin, wie immer. Der Hamburger Hauptbahnhof am Samstagmorgen. Also ich glaube, hätte man diese Nachricht nicht gedroppt, riesiges Chaos, hätte es keiner bemerkt, weil es ist einfach immer Standard. Also in den letzten Jahren Standard geworden, dass ein Zug aus fällt, nicht fährt, gar nicht fährt, Speisewagen zu ist, es immer noch keinen USB-Anschluss gibt in der Bahn. Das haben selbst in den letzten Ländern wirklich, wo die Bahn gerade erst aufgebaut wurde, wirklich, ne? Da gibt es USB-Anschluss. Wir sind wirklich die letzte Servicestation. Bald sind wir die letzte Servicestation. Das nur mal am Rande. Ihr merkt schon, wir sind richtig gut drauf heute. Es ist die Sendung, wo wir beide an unterschiedlichen Orten sind und einfach mal drauf losplaudern. Haben wir auch lange nicht mehr gehabt, Jan.
Anders als sonst. Normalerweise sind wir sehr planvoll und haben wirklich ein großes Team, was uns die Sendung immer vorbereitet. Heute müssen wir aus uns selber schöpfen. Ich finde es geil, dass Olli zieht gerade sein schlabberiges T-Shirt über seine speckigen Schultern. Ach du Scheiße, jetzt wird's auch noch so halb sexuell. Was ist denn das? Ach Olli, komm bitte, lass das.
Ich habe so abgenommen, ey. Ich bin so fit gerade. Ich komme nämlich, egal.
Nee, was willst du erzählen?
Möchte ich nichts erzählen. Ich möchte eigentlich so ganz viel, ich habe nur so kleine Sachen aufgeschrieben. Wir können heute auch mal so klein machen, nicht immer diese großen Themen. Ich weiß, nachher kommt, du hast bestimmt noch wieder einen Buchstaben entdeckt aus der Nazi-Zeit, das wird nachher auch noch aufgearbeitet. Aber erstmal.
Böhmermann entdeckt Buchstaben. Der Buchstabe Gond. Zwischen W und V kommt noch das Gond. Das ist neu entdeckt, das haben die Nazis verboten. Das kommt jetzt erst wieder raus. Böhmermann entdeckt 27. Buchstaben. Das Gond.
Weil der Name, das Gond hat eine Uniform an, deswegen hat man es erkannt.
X, Y, V, Gond, W, X, Y, Z. Nee, V, W, V, Gond, W, X, Y, Z. Das ist das. Nee, ich möchte einmal ganz kurz einen Nachtrag machen, damit wir das, wenn wir jetzt gleich ausufern, ich weiß, es passiert sowieso heute, weil wir beide in so einer ganz, ganz merkwürdigen, esoterischen Laune sind. Ich möchte mal kurz nacharbeiten. Ich habe über den Tag der Deutschen Einheit in Erfurt gesprochen in der letzten Sendung und wir haben über Topf und Söhne geredet und da habe ich eine tolle Nachricht bekommen und ich habe es nur so ein bisschen angerissen. Die Gedenkstätte in Erfurt zu Topf und Söhne, also diese Firma, die die Verbrennungsöfen in Auschwitz und den Konzentrationslagern im Osten hergestellt hat. die hatte eine sehr bewegte Geschichte, also nicht nur diese Firma, sondern auch diese Gedenkstätte, weil die Stadt sich oder Thüringen sich erstmal sehr dagegen gesträubt hat, da eine Gedenkstätte aufzumachen und da irgendwie das alles platt machen wollte. Dazu gab es eine schöne Nachricht, die mich bei Instagram erreicht hat. Moin Jan, bezüglich Topf und Söhne in Erfurt. Leider hast du einen wichtigen Part in der Geschichte des Ortes vergessen. Vergessen sagt jetzt hier der Schreiber, ich würde sagen, ich habe es nicht ganz auserzählt, nur kurz angerissen. Viele Jahre war das Areal besetzt und es fand eine politische Aufarbeitung und Arbeit statt. Leider wurde das Grundstück vor ein paar Jahren plattgewalzt, um ein Einkaufszentrum hinzustellen. Genau, also vielen Dank den Aktivistinnen und Aktivisten, die das jahrelang versucht haben, auf die Agenda zu heben, und am Ende hat es dann zumindest mit einem Gebäude geklappt, und das ist der Grund, weil sich die Zivilgesellschaft organisiert und engagiert hat, dass überhaupt Topf und Söhne noch als Gedenkstätte in Erfurt existiert. Sorry, dass ich das jetzt ausgelassen habe. Das nur kurz zum Nachtrag, und jetzt können wir uns wieder ganz dem Kartoffelpüree und deiner Darmflora widmen, Olli.
Meiner Darmflora? Was hast du denn mit meiner Darmflora auf einmal?
Ja, ich habe das Gefühl, du verrätst mir auch nicht, wo du jetzt gerade bist, aber Mosel, das klingt für mich so, als wärst du wieder in so einem komischen Abayanga-Retreat, wo dir einmal der Körper auf links gedreht wird, und dann, und auch, dass du jetzt sagst, ich esse kein Fleisch mehr. Ganz ehrlich, ich habe dich doch letzte Woche mit dem Schnitzel an
der Hand. Ich hab die Spinner gesehen. Du interessierst dich gar nicht für mich.
Du weißt das doch gar nicht. Du bist ja unter den Linden mit dem Schnitzel an der Hand noch lang flaniert. Habe ich ihn mit dem Schnitzel in der Hand gesehen.
Und drei Kippen im Mundwinkel. Fotos von dir. Und, ja genau, haben die Leute Fotos geschickt, wie ich Schnitzel esse.
Nee, also ich habe das Gefühl, dass du wieder in so einer komischen Cleansing-Phase bist, dass jetzt wieder irgendwelche Säfte getrunken werden und dann wird wieder viel erbrochen und viel Durchfall kommt da wieder raus aus dir jetzt. Machst du wieder ein neues Album oder was passiert?
Ich mache ein neues Album, genau, da wird viel gebrochen und viel untenrum kommt raus.
Mal ganz ernst, du bist ja ein Werkkünstler, anders als ich bist du ein Werkkünstler, also du stellst Werke her, die müssen natürlich carefully crafted sein, da musst du dir Mühe geben, und ich habe immer das Gefühl, ich kenne dich jetzt ja auch schon ziemlich lange, dass wenn Albumaufnahmephase ist, dass dann beginnt der esoterische Olli Schulz auf den Balkon zu treten, der Arbeits-Olli Schulz, der Termine quasi macht und hier Sachen managt und so, der tritt dann in den Hintergrund und dann kommt der Künstler Olli Schulz auf den Balkon. Und wenn du ein Album machst, dann bist du schon in so einer Phase, würde ich jetzt mal sagen, wo ich dich oft dann, wo du auch experimentierst mit Religion.
Mit neuen, ja, genau. Vor allem wie Bob Dylan in seiner christlichen Phase ab 1978.
Die er dann mit irgendwann spirituellen hatte Geschichten und so. Das ist doch so. Würde ich schon sagen.
Du hast mich ein bisschen ertappt. Es ist tatsächlich so, dass es endlich, ich meine, es ist 4 Jahre her und wir reden hier wenig über unsere Nebenprojekte, auch weil du mir das unterbindest.
Also ich rede kaum drüber. Ich rede kaum drüber.
Jan, du redest die ganze Zeit über deine Nebenprojekte. Ich weiß jeden Vornamen von jedem Spinner aus deiner Redaktion und du weißt nicht.
Ja, sag doch mal den Vornamen von jedem Spinner aus der Redaktion. Sag doch mal ruhig.
Weiß ich nicht. Ich weiß doch, wie die.
Ja.
Die Namen weiß ich alle, aber darum geht's nicht. Nenn mir mal einen aus meiner Band. Wie heißt einer aus meiner Band?
Arne.
Ja, stimmt. Aber der könnte jetzt auch ein Lucky Shot sein.
Moses Schneider ist dein Produzent.
Ja. Aber auch nur, weil du jetzt auch wirklich, weil ich dich da mal hingeprügelt habe ins Studio vor vielen Jahren und du da sitzen musstest. Guck mal, das waren noch Zeiten. 2014 saß Jan Böhmermann im Hansa-Studio, im legendären, einen Nachmittag und hat mir beim Gesang zugehört, wie ich nämlich das Lied Phase aufgenommen habe. Da saßt du, es ist übrigens wirklich wahr, im Studio hinten bei Moses Schneider und hast dir einfach die Zeit vertrieben und warst da so 1-2 Stunden und saß genau da, wo David Bowie immer gesessen hat, als er seine Berlin-Trilogie aufgenommen hat. Und sowas weiß ich nicht, ob sowas nochmal...
Kommt gar nicht mehr vor. Ich war zwischen Projekten, ich war in so einer ganz gebrochenen Phase meines künstlerischen Schaffens und ich brauchte Halt und habe ich gedacht, wo kriege ich Halt? Fahr ich mal zu Olli ins Studio. Und
da ist immer im Studio bei mir ein Platz für dich frei. Was man, glaube ich, jetzt wiederum nicht von deiner Redaktion mir gegenüber sagen kann.
In meiner Redaktion ist immer ein Platz für dich frei. Es kann sein, dass meine Redaktion dich aber rausbeißt.
Ja, und das glaube ich, ja. Nicht den weißen alten Schissmann, auf gar keinen Fall. Jan, lass uns doch über was anderes reden. Nee,
was wolltest du jetzt sagen? Du hast doch gesagt, Ich bin gerade dabei, die Texte.
Es hat sich alles so lange hingezogen, aber ich mache jetzt endlich gerade die Texte fertig. Und das ist man nun mal auch ein bisschen, weil ich mir Mühe geben will und weil das auch diesmal für mich nach 4 Jahren eine Platte rauszubringen, ist schon was Wichtiges und die soll richtig gut werden. Und tatsächlich ist es so, ich lese gerade viel, ich befinde mich gerade in so einem Zustand, wo so ein bisschen was rauskommen muss. Und das klingt immer albern, weil ich ja moderieren soll und nicht erzählen soll von meinen Befindlichkeiten. Aber manchmal... Das ist ein Lied bei, was mir unheimlich viel bedeutet auf der neuen Platte. Und dann ist man total entrückt davon, was man da gerade, also nicht von sich selber berauscht, sondern was da gerade so alles rauskommt. Und wo kommt das denn auf einmal her? Und ich glaube, es wird eine sehr persönliche Platte und auch eine sehr traurige, nicht nur traurige, aber ernste Platte und keine Gag-Platte. Ich glaube, Gag ist gerade mit Musik generell vorbei. Obwohl, hast du diese KIZ-Geschichte mitbekommen mit dem Lied, auch Video von Oktoberfest?
Habe ich nicht mitbekommen, nee.
Die haben wohl irgendwie ein Video gemacht und das wurde verboten von YouTube. Da sind nur Ausschnitte drauf von Oktoberfest-Saufereien. Und da sieht man zum Beispiel, wie jemand Koks zieht vom Penis von jemand anders mitten in so einem Bierzelt, wie eine Frau dann da, also so wie einen Typen einen runterholt. Das alles ist in diesem Video zu sehen, zwar verpixelt. Das Schlimme ist, dass ich alle Ausschnitte vorher schon kannte von dem Video, weil das alles schon seit Jahren irgendwie im Internet irgendwie rumgeschickt wird. Und die Bild-Zeitung hat sich drüber aufgeregt, alle anderen finden es gut. Ich finde,
ist das diese Woche passiert? Ich habe davon gar nichts mitbekommen.
Das ist jetzt irgendwie jetzt gerade passiert. So. Das ist jetzt, und jetzt auf einmal ist die Bild-Zeitung so und sagt, ja, das gehört sich so gerecht, es ist gerecht, dass das verboten ist, weil so kann man mit dem Oktoberfest nicht umgehen. Doch, so kann man mit dem Oktoberfest umgehen. Oktoberfest ist wirklich, sorry, wenn ich sage, aber ich bin generell kein Fan von Volksfesten, wo man säuft und sich irgendwie Drogen auf den Pimmel
schmiert,
ja, ganz ehrlich, Alter. Das sieht auch alles so, vor allem sieht es auch alles erbärmlich aus. Da ist keine Szene, wo man denkt, oh geil da, die geilen Bayern, die haben Sonne, gute Zeit in ihren Zelten, wie die da irgendwie mit diesen riesigen Humpen besoffen sind. Und dann musst du mit diesem, dann trinke ich lieber einen Kölsch, Alter, und baller mir davon 20 Stück rein, als dass ich da mit so einem Humpen, was ist denn der Kult auch? Und so, das Bier ist doch schal in der Mitte.
Oder ja, vor allem hängt da irgendwie der Schlotz aus der Hose mit Drogen drauf und du hast aber so eine scheiß Lederhose an. Weißt du, und so ein komisches kariertes Hemd, das ist ja auch erniedrigend, wie so Verkleidung.
Ja, naja, das ist auch nur am Rande. Ich versuche gerade so ein bisschen mal Tagesaktuelles auch mit dir abzuarbeiten, damit die Leute nicht denken, wir leben nur noch in unserer Bubble und interessieren uns nicht für das, was da draußen
Brücke
passiert.
Brücke gesprengt! Heute Morgen Brücke gesprengt! Kabum, ja. Brücke gesprengt! Ich hab erst gedacht, das gibt's doch nicht, das ist bestimmt irgendwie so wie das ukrainische CGI-Kräfte in Hollywood haben das gebastelt. Ja, und da kamen immer mehr Videos raus. Alter Schwede, ey.
Vielleicht war es Gerhard Schröder, weil er ihn so schlecht behandelt hat da irgendwie. Das ist ein Racheakt. Ja.
Was, wo ist eigentlich Gerhard Schröder? Von dem habe ich lange nichts mehr gehört. Der ist ein bisschen abgetaucht. Vielleicht bringt er auch ein neues Album raus.
der liegt neben Lenin wahrscheinlich. Keine Ahnung, was der jetzt macht.
Gerhard Schröder, seit dem Steuersong ist es ruhig geworden um Gerhard Schröder. Lange keinen geilen Track mehr abgeliefert.
Dann nochmal bei tagesaktuellen Sachen. Ist es okay, wenn ich mal so ein paar tagesaktuelle Sachen droppe?
Juckel mal durch. Wir haben auch den Auftrag
von Spotify. Annie Ernaux hat den Nobelpreis bekommen für Literatur. Und ich liebe diese Schriftstellerin schon seit vielen Jahren. Ich habe sie hier auch bestimmt schon mal erwähnt, weil das Buch Die Jahre hat mich wirklich umgehauen. Und es gibt einen Buchladen, den ich sehr schätze, auch wenn der Verkäufer, glaube ich, jetzt keinen Wert drauf legt, weil der ist wirklich sehr in seiner Bücherwelt. Aber genau das liebe ich an dem Typen. Und zwar der Buchladen an der Bergstraße in Kreuzberg 61, da an der Markthalle, kennt jeder, ich glaube Zossener Straße ist das, der direkt, wenn man reingeht, der rechts ist dieser, wenn man vor dem Eingang steht, dieser Buchladen.
Und ich sehe ihn direkt vor mir.
Ich habe da so von dem Verkäufer schon so begeisternde Tipps bekommen und unter anderem auch Annie Ernaux vor vielen Jahren und ich habe gleich drei Bücher von ihr hintereinander gelesen und zwar Die Jahre, Die Scham und Der Platz. Das eine Buch behandelt ihren Tod ihres Vaters und es ist alles autobiografisch, was sie schreibt. Sie beschreibt es aus vielen Perspektiven. Sie kann so gut einen erschüttern mit ihren Bezeichnungen und was sie, also sie, ich finde die ganz, ganz toll. Und jeder, der es noch nicht gemacht hat, der tut mir doch bitte den Gefallen und liest mal von Annie Ernaux Die Jahre. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Wenn ihr Scheiße findet, gebe ich euch das Geld wieder. Aber wirklich, das ist mein Buchtub für heute.
Vorsicht,
ganz ehrlich, Vorsicht. Ich finde es
ein Als Ollis Rechtsanwalt muss ich kurz intervenieren und sagen, das meinte Olli natürlich nicht ernst. Also Olli, gebt euch nicht das Geld zurück, wenn ihr das scheiße findet.
Auf alle Fälle ganz, ganz tolles Buch und eine ganz tolle Schriftstellerin, die meiner Meinung nach verdient, als wenn ich jetzt das beurteilen könnte. Aber ich würde ihr eine ergänzende
Stimme zur Literatur, frisch gebackenen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux hinzuziehen, nämlich vom ARD-Bücherexperten Dennis Scheck, der sich diese Woche passend dazu, dass Annie Ernaux den Literaturnobelpreis bekommen hat, einen kleinen Shitstorm eingefangen hat, weil
Hat er schon wieder Blackface gemacht?
Also im Grunde genommen intellektuelles Blackfacing, ja so in der Art, im Grunde genommen ist es das eigentlich. Dennis Scheck hat im Interview Folgendes über Annie Ernaux gesagt. Ich durfte sie zusammen mit ihrer deutschen Übersetzerin Sonja Fink kennenlernen. Also erster Satz ist, fängt mit ich an. Mhm. Sagen Sie was zur Literatur-Nobelpreisträgerin. Ich. Ja. Er durfte sie kennenlernen. Eigentlich meint er aber, ihre Übersetzerin und Annie Ernaux durfte ihn kennenlernen. Weiter geht's mit, Ernaux ist eine kleine, fragile Frau, die aber einen wunderbaren Schalk im Nacken hat, die einen auch in ihrem Alter ein durchaus erotisches Flair umgibt, die ein humoristisches Aufblitzen, ein Zwinkern im Auge hat und die sich von nichts und niemandem fürchtet. Also quasi zweiter Satz ist erstmal Körperbeschreibung, dann wird sexualisiert und jetzt kommt der Abschluss. Mit anderen Worten, Annie Ernaux ist etwa so, als dürfte man Pippi Langstrumpf kennenlernen. Ich habe mich spontan in sie verliebt.
Oh Gott, ja. Oh Gott, oh Gott. Oh,
dann, noch lieber mit, dann noch lieber Pimmel raus auf dem Oktoberfest und sich Drogen drauf schmieren. Ist wenigstens direkt, nicht so über Eck. Ist nicht so übers Eck.
Ich habe auch schon lange Druck für Schlange nicht gesehen, aber was man sich angucken kann, ist das Michelle Ulbeck-Interview mit Dennis Scheck. Also wie Ulbeck ihn einfach mit einem Verabscheu die ganze Zeit anguckt. Ich meine, ich glaube, der guckt jeden so verabscheuenswürdig an, aber bei Dennis Scheck habe ich das Gefühl, dass er die ganze Zeit gedacht hat, was willst du, kleiner Wichser, von mir? Also der hat ihn wirklich, dieses Interview ist schon ein paar Jahre alt. Dann gehen sie am Anfang und er geht mit dieser ganz komischen Körperhaltung. Und auch wenn Ulbeck natürlich seine beste Zeit wahrscheinlich schon hinter sich hatte, zu dem Zeitpunkt, weil die ersten Bücher meiner Meinung nach schon die besten von ihm waren, ist der Typ immer noch echt ein Hingucker, wenn er da irgendwo sitzt. Ich hoffe, der lebt noch ein paar Jahre. Ich denke immer, bald ist durch mit Ulbeck, weil der sieht einfach aus wie der lebende Tod. Naja, wo wir gerade beim Tod sind, auch eine schlimme Nachricht, die ich gerade noch gelesen habe in Vorbereitung auf unserem Podcast. In Australien haben Krankenschwestern einen Patienten gefunden im Bett und haben gesagt, der ist tot. Der Arzt hatte keinen Totenschein ausgefüllt und jetzt hat sich rausgestellt, als man den dann aus dem Leichensack geholt hat, dass da Blut und Kratzer waren und dass der gar nicht tot war, sondern noch gelebt hat und dann in diesem Leichensack erstickt ist, weil diese Leichensäcke kannst du wohl nicht aufreißen. Was für ein Albtraum. Und da kommt das Wort Scheintod wieder bei mir in Erinnerung. Und eine meiner ganz frühesten Kindheitserinnerungen ist, dass meine Uroma zu mir gesagt hat, und ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ich war vielleicht 5 oder 6, die so, Scheintod ist das Schlimmste, Olli. Scheintod, da muss man aufpassen, dass man nicht Scheintod. Also die Angst davor, lebendig begraben zu werden, ist eine Urangst, die, glaube ich, daher kommt. Das wird uns bestimmt jemand gebildet sagen, dass das früher, als es noch keine richtigen Ärzte gab, wohl öfter mal passiert ist, dass Menschen irgendwie im Sarg wieder aufgewacht sind. Und das ist natürlich auch für mich eine absolute Albtraumvorstellung. Und das ist aber jetzt gerade in Australien mit einem 55-Jährigen passiert. Und der Arzt hatte keinen Totenschein ausgeschrieben. Dann hat man entdeckt, der hat noch gelebt, ist dann aber gestorben in dem Leichensack. Und jetzt will der Arzt aber auch keinen Totenschein mehr ausfüllen. Weil er das ja vorher nicht gemacht hat. Führt alles zu Komplikationen, habe ich im Telegraph gelesen.
Ah ja, vielen Dank. Ja, damit auch wieder ein bisschen Quellenkunde. Das ist ganz wichtig, dass viele Leute schlagen ja oft nach Fest und Flauschig mal nach. Mensch, kann ich dazu mehr lesen? Vielleicht machen wir sowas wie so eine kleine Quellenliste, dass die Leute einfach nochmal, weil alles, was hier gesagt wird, ist im Grunde genommen wissenschaftlich so fundiert, dass man es überall nachschlagen kann. Da kommen wir direkt zum nächsten Stichwort, lebendig begraben. Bei einem großen deutschen Künstler habe ich dieses Gefühl schon seit längerem, dass er im Grunde genommen lebendig begraben ist in sich selber.
Gute Überleitung,
Es handelt sich um den berühmten Rapper Anis Fechichi alias Bushido. Ich habe jetzt den großen Fehler gemacht und folge sowohl Bushido als auch Anna-Maria Fechichi auf Instagram. Ich muss sagen, ich bin weder Team Arafat noch Team Bushido. Ich bin einfach nur neutraler Beobachter wie Roos. Roos ist kein neutraler Beobachter. Aber ich bin wirklich von außen, gucke ich da nur drauf. Und ich muss mal nur eine kurze, ich will es gar nicht auswalzen, aber ein kleiner Hinweis. Wenn man nach Dubai ausreist und sich da irgendwie ein Haus einrichtet mit Tapeten, die extra aus Kanada bestellt werden, alle Container dahin fahren lässt, den Hund in Quarantäne. Und wenn man dann ankommt und dann feststellt, dass links und rechts neben dem Haus eine Baustelle ist und man mit dem Haus doch nicht so zufrieden ist und dann einfach nach 2 Wochen bereits wieder umzieht, also ich sag mal so, das kann, ich weiß nicht, ob, also ich meine, es gibt Leute, die kriegen das so hin, psychisch und so.
Warum zieht er denn schon wieder um?
Weil Anna-Maria hat gesagt, das Haus links und rechts eine Baustelle gefällt ihm auch nicht so gut und so.
Verstehe.
Nein, vielleicht auch der Abu Shaka-Clan jetzt drauf gekommen, hat die Adresse rausgefunden und jetzt stehen da irgendwie schon wieder Autos vor der Tür, keine Ahnung. Es ist ein bisschen, ich weiß auch nicht, ob das BKA mitgekommen ist oder das LKA in Berlin oder ob die jetzt alleine da runtergefahren sind. Ich fand es auf jeden Fall bewundernswert mit den 8 Kindern den jungen Drillingen und sowas. Und jetzt müssen sie wieder umziehen? Also jetzt hat irgendwie Bushido
ein Haus klar
gemacht. Ich verfolge natürlich die Stories und dann haben die Kinder, haben jetzt Anna-Maria letztens, man sieht die Kinder jetzt ja nicht, ich erzähle wirklich nur davon, die sind aber
unverpixelt. Aber ich finde das so beschissen, dass die Kinder so oft, also ich muss ganz ehrlich sagen, interessiert mich das auch nicht mehr, was Rapper jetzt machen, die irgendwie vor Jahren, das ist ja auch so traurig, dass die jetzt alle 40 sind, auch so Leute, und da irgendwie immer noch irgendwie Sachen von vor 10 Jahren abarbeiten und dieses Gerichtsprozess, der kostet so viel Geld und ist, glaube ich, immer noch nicht zu Ende und er ist jetzt abgehauen, weil er es nicht geschafft hat, irgendwie Arafat anzuklagen, seit zwei drei Jahren wird jede Zeit die Kinder irgendwie in die Kamera gehalten. Das ist alles nicht gesund und gut. Aber ey, im Endeffekt muss ich sagen, gibt es echt mehr Leute, die Mitleid verdient haben, als die.
Ja, kein Mitleid. Ich finde auch, die Kinder machen das ehrlich gesagt von allen Beteiligten am allerbesten, weil die nämlich ihre Storys nicht rausblasen, also zumindest noch nicht. Und ich fand das wirklich, dann kamen die Kinder an und haben Anna-Maria das Handy gegeben, wo irgendwie ein Vertrag, Kaufvertrag drauf war, oder irgendwie habe ich nicht ganz verstanden, was da drauf war. Und dann hat sie sich total gefreut, seine große Überraschung. Und jetzt heißt es, er hat noch ein schöneres Haus gefunden, oder die haben noch ein schöneres Haus gefunden und ziehen jetzt wieder um. Und offensichtlich gibt es da halt so eine deutsche Community in Dubai, die sich gegenseitig mit irgendwelchen Kooperationen über Wasser hält und irgendwie Gutscheine bei Shake Shack und umsonst irgendwo essen kann in irgendwelchen Malls, wenn sie dann einmal kurz posten, dass sie da essen. Ich weiß nicht, also wenn ich die Auswahl habe zwischen so latent bedroht vom Abu-Shaka-Clan in Berlin, aber nett beschützt von freundlichen, stabilen Halbrechtsradikalen vom LKA in Berlin oder in Dubai abhängen mit anderen Kooperations-Instagram-Nasen und an von irgendwie von Haus zu Haus ziehen. Ich würde, glaube ich, in Berlin bleiben, aber ich habe auch einen guten Draht zu halbrechtsradikalen LKA-Beamten. Hast du diese Geschichte mitbekommen? Ja. Die haben Bernd Höcke begleitet und der ist irgendwie im Wald unterwegs. Und dann kommt es zu dem Dialog, dass sie nicht wissen, wo sie abbiegen sollen. Und dann sagt irgendwann der LKA-Beamte, links, wir müssen links abbiegen. Dann sagt Höcke, ja, rechts wäre besser. Dann sagt der LKA-Beamte, ja, rechts wäre besser. Und dann fragt die Reporterin, macht die Reporterin den LKA-Beamten darauf aufmerksam, dass er jetzt gerade in Anwesenheit einer Reporterin oder eines Reporters gesagt hat, dass rechts besser ist, ob das eventuell ein Missverständnis ist. Und er meinte, nee, rechts ist schon besser. Und er meinte das auch explizit doppeldeutig ins Politische gehend. Also das sind die Leute, die, nicht alle, ne, aber einige Personenschützer, gerne mal mit dem Onkels-Shirt in Zivil unterwegs und so.
Wir machen kurz Pause. Wir haben ganz schön Dampf auf dem Kessel. Machen wir kurz Pause? Ich packe einen Song auf die Liste und dann und dann hole ich mir noch ein Glas Wasser aus dem Kühlschrank und dann geht's hier weiter. Wir sind in Topform. Ihr müsst mitziehen. Wir haben heute eine Geschwindigkeit, eine Energie drauf. Jetzt noch nicht schlapp machen, Leute. Wir legen das Laufband, wir ziehen das gleich nochmal an. Wir gehen nachher noch eine Stufe weiter nach oben. Haben noch einiges heute auf dem Zettel. Es ist die Sendung, wo wir zwei uns an geheimen Plätzen befinden und für euch trotzdem da sind. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Ich packe jetzt... genau, eine ziemlich angesagte Band, Man I Trust, mit Billy Toppy drauf. Ist auch gerade so ein bisschen Hit, obwohl der Song ist schon ein bisschen älter. Die haben gerade eine neue Platte gemacht. Finde ich sehr gut, habe ich gerade für mich entdeckt. Was sagt ihr denn so dazu? Man I Trust mit Billy Toppy, den Song packe ich auf die Fidi und Bumsi-Liste. Und nachher noch etwas, was ich jetzt hier gerade nicht vorbereitet habe. Hast du irgendwas hier?
Ja, ich würde tatsächlich, weil sie Album-Release hatten, ich glaube diese Woche, sie waren zu Gast in meiner Sendung, ich muss mal kurz schauen, ob das stimmt mit, also das Album heißt Die Nerven und...
Die Nerven haben ihre Platte, stimmt, die haben ihre Platte rausgebracht. Ein wunderschönes Cover.
Ein wunderschönes Cover und es ist wirklich eine fantastische Band und habe ich schon die Geschichte erzählt, dass sie gespielt haben und dass sie aufgebaut haben und ich völlig verwirrt war, weil ich dachte, warum stehen denn die Rollies noch auf der Bühne und dann waren es aber die Nerven.
Ja, ich bin bei uns ehrlich gesagt auch. Wenn jetzt niemand wüsste, dass ich Olli Schulz bin, also meine Band und ich, wir sehen auch nicht so aus, als wenn wir jetzt den Glamour irgendwie gepachtet haben.
Da gibt's viele Indie-Bands. Normalerweise werden Instrumente und wird alles aufgebaut von Stagehands und von einer Crew, auch aus Sicherheitsgründen.
Achso, die haben das selber aufgebaut,
meinst du? Ja, die haben alles komplett selber aufgebaut und dann wird immer die Band rausgerufen und normalerweise sage ich dann immer, und hier sind die Nerven, aber dann standen die einfach da und haben ihre Instrumente selber aufgebaut. Und ich so, fuck. Das war mir mega unangenehm. Und ich wusste aber auch nicht genau, ob das jetzt versehen ist, dass sie da draußen rumlaufen. Also ich wusste, wie die Nerven aussehen. Keine Sorge. Hätte sie nur gerne reingeholt und dann wusste ich gar nicht, was ich machen sollte. Es war so ein mega awkward Moment und ich habe immer vorgenommen, mich zu entschuldigen. Jetzt erzähle ich schon zum zweiten Mal, weil es mir so unangenehm ist. Nur getoppt, wie ich mal Lizzo anmoderiert habe mit Hier ist Jizzo.
Wirklich? Hast du?
Ja, habe ich doch mal erzählt. Und hier, Ladies and Gentlemen, hier ist Jizzo.
Weil du mit Jizzes irgendwie dran gedacht hattest.
Nein,
oder sowas,
nein,
ne?
weil die Juice
wegen dem Lied. Achso, ey, genau.
Hier ist Lizzo mit Juice, hätte ich sagen müssen. Und hier ist Jizzo mit. Und dann habe ich. Und dann wollte ich lose. Und in meinem Kopf formte sich dann auch aus dem Wort Juice, Juice, wie die Juden. Ja. Und das ist, was ja auch furchtbar ist, wenn man das auf diesen Song legt. Das Problem ist, wenn man ein in der Unterhaltungsindustrie arbeitet und nicht komplett stulle ist, dass einem das Gehirn manchmal in die Quere kommt. Also, ich sterbe jeden Tag. Ich sterbe jeden Tag in Deutschland von dem Album, was diese Woche rausgekommen ist, mit einem fantastischen Cover von Die Nerven. Das tue ich auf die Feeding und Bumsi Playlist. Und wir sind gleich wieder dabei Fest und Flauschig. Einer ist versteckt vom Geheimdienst, der andere ist an einem Ort, wo ihm die Gedärme auf links gedreht werden. Vielleicht verraten wir noch im Laufe der Sendung, wo wir sind, und dann könnt ihr alle vorbeikommen und dann machen wir ein riesengroßes Fan-Happening.
Genau, wir freuen uns auf euch. Bis gleich.
Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück.
Hey, hier ist Jenny Elvers. Ich bin zurück und ich hab Bock auf euch.
Dann holt sie nochmal richtig aus.
Für mich gibt's in Deutschland nur einen Podcast, der richtig real ist. Fest und Flauschig.
Fest und Flauschig. Es ist Sonntag, es ist der 9. Oktober und wir sind an zwei Geheimorten und wir sind trotzdem da. Das ist... Ja, das macht die moderne Technik möglich. Und guck mal, was ich aufhabe. Ich habe hier ein Gerät auf meinem vollen, wunderschönen, dunklen Haupthaar. Ich hab diesen Kopfhörer mit Mikrofon. Das ist so ein Helikopter-Headset. Damit habe ich jahrelang die Late Line moderiert. Und ich habe das aus der Schublade wieder rausgeholt, weil ich gedacht habe, warum...
Aber eigentlich hast du den doch immer nur auf, wenn du auf einem anderen Kontinent bist, oder?
Nee, die Sachen habe ich immer auf.
Das ist doch der Kontinent-Kopfhörer. Wenn du das Land verlässt auf einem.
Nein, den Kopfhörer habe ich immer nur auf, wenn ich in Räumen bin und umgeben bin von Sicherheitspersonal, die nicht genau mitbekommen sollen, was ich mache, weil diese Kopfhörer so geschlossen sind. Und ich habe vor allem mit diesem Bügel hier, das ist der Domian, der Original Jürgen Domian, das Original Jürgen Domian-Headset. Damit habe ich auch bei Bremen 4 moderiert, jahrelang. Ey, ich habe mir letztens alte Moderationen von Radio Bremen 4 angehört. Mein Gott, war das alles scheiße. Mein Gott, und wie ich immer sagen müsste, die besten Hits, hier, wir spielen das Beste aus Rock, Pop und Dance von den 80ern bis heute. Ey, und ist das...
Jan, und wo du das gerade sagst, ich bin neulich an meiner alten Wirkungsstätte vorbeigefahren, nämlich beim, beim ARD-Funkhaus, wo wir beide uns
Hauptstadtstudio.
Kennen. Hauptstadtstudio. Mhm. Und diese Sendung wird wahrscheinlich auch noch irgendwo existieren. Ich glaube, es war 2009, wo wir beide uns eigentlich tatsächlich im Radio kennengelernt haben. Ich war Moderator, du warst mein Gast, hast dein Buch vorgestellt. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier als Auftragsforschung mal rausgeben sollten, aber irgendjemand, glaube ich, von UFM, irgendwo in den Archiven sollte die Sendung vielleicht noch zu finden sein.
Ich weiß nicht, ob wir da die Rechte jetzt so umfassend freigegeben haben. Da mache ich direkt mal einen bösen Blick in Richtung Rechtsabteilung, dass das jetzt einfach so ohne weiteres veröffentlicht werden kann. Ey,
nee, das hoffe ich nicht, das möchte ich auch nicht, aber ich würde gerne, dass man mir das erstmal zuschickt. Mir hat jemand zum Beispiel neulich meine ganzen Moderationen vom offenen Kanal zugeschickt mit 17, 18.
Total Alter. Süß. Ist mir auch eine
das
Liebe,
darfst du dir nicht mehr anhören. Also dafür würde ich heute, da wäre ich schon 10-mal durchgecancelt für meinen kranken Humor.
Da
würdest
du jetzt bei alles, dir, was ich bei da, dir da nur stehen zwischen Lisa Eckert und irgendwie und Michael Mittermeier.
Hätte ich höchstens noch einen kleinen Spot bei Dieter Nuhr. Oder dürfte das Vorwort für Precht schreiben. Aber mehr will ich mir drin.
Ich habe auch von einer ganz lieben Bremerin, die hat mir letztens Fotos, ausgedruckte Fotos zugeschickt, aus meiner Zeit im Medienzentrum 46, wie ich als 11-Jähriger da irgendwie Horrorfilme gedreht habe in den Sommerferien. Das ist schon echt süß. Und damit komme ich, also das habe ich gerade blöderweise beim Reden abgebissen von dem Brötchen. Das ist eine schlechte Idee.
Und du weißt, die Hörer mögen das nicht. Mm. Ich habe meine Lektionen gelernt. Mm.
Und da komme ich mal zu einem Thema, was ich mir aufgeschrieben habe. Es ist überschrieben mit das Primat der Praxis. Und zwar möchte ich mich an dieser Stelle outen, dass ich leider jetzt für mich festgestellt habe, dass ich ein Praktiker bin. Ich bin ein Typ, der die Praxis mehr liebt als die Theorie. Und ich habe mich quasi Kunst und diesem ganzen Kram habe ich mich immer über Theorie genähert. Immer über Abgrenzung. Weißt du, die Tokotronic-Bubble in den 90er Jahren, und dann wurde erstmal alles analysiert und alles durchgekaut. Das wurde alles akademisiert, alles in den Kopf reingeholt. Und ich würde sagen, von den Leuten, die ich kenne, die wirklich Musik lieben, ist 90% der Leute, die Musik lieben oder Kunst lieben, 90% von denen, die ich kenne, die sind eher in die akademische Beschäftigung mit Kunst gegangen. Also die haben ja irgendwie Kunstgeschichte studiert oder haben irgendwie nie, aber niemand hat irgendwie selber gemacht, weil man immer gedacht hat, ja, ich kann erst, ne, wenn man so aufwächst und Kunst rezipiert und Kultur rezipiert, dass man dann denkt, ja, man muss irgendwie das alles verstehen, bevor man das machen kann. Und ganz wenig Leute, auch Leute, die wahrscheinlich viel mehr Talent hätten, als ich fürs Moderieren oder als du für Musik, sitzen in ihren Jugendzimmern und bringen nichts zustande, nichts praktisch zustande, weil sie denken, sie müssen erstmal perfekt werden. Und ich habe jetzt wirklich, letzte Woche habe ich irgendwie Revision gemacht, zwischen zwei Sendungen Revision gemacht und einfach für mich jetzt eingeloggt. Mir macht es einfach viel mehr Spaß, praktisch zu arbeiten, als Sachen zu theoretisieren. Und es gibt natürlich immer es ist viel einfacher hinterher zu sagen, wenn man was sieht auf der Bühne, das ist aber kacke, das gefällt mir nicht und das ist schlecht. Aber was viel erfüllender ist, wenn man sich ganz viel Mühe gibt und versucht, was auf die Bühne zu bringen, was möglichst perfekt ist, also da eher konstruktiv ranzugehen, ist das viel geiler, als irgendwas runterzuschreiben. Und ich habe mir folgende drei Sätze aufgeschrieben.
Und das schreibe ich sofort.
Wenn du dich für Literatur interessierst, wenn du dich für die Bühne interessierst, wenn du dich für Musik interessierst, dann geh einfach auf die Bühne, mach Literatur oder mach Musik, weil ich habe so lange gebraucht, um festzustellen, dass wenn man diesen ganzen akademischen Prozess im Grunde genommen nicht braucht. Es hilft einem vielleicht, so ein bisschen in Fettnäpfchen nicht zu treten am Anfang, ne? Und sich so ein bisschen einen Weg zu finden.
Es ist aber auch eine Menge Angst, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe ja auch super lange gehadert. Entweder habe ich Zweifel gehabt, ich bin nicht gut genug, oder ich habe das natürlich kaschiert, genauso, glaube ich, wie du, indem man sich keiner Bubble annähern wollte und sagte, nee, finde ich alles. Man hat alles so abgewertet, auch aus eigener Angst heraus. Mhm. Und deswegen habe ich erst mit 28 meine erste Platte veröffentlicht und die Songs, die da drauf sind, die habe ich alle schon mit 22, 21 geschrieben. Die Lieder gab es schon alle 5, 6 Jahre und ich habe überhaupt nicht gedacht, dass das da draußen jetzt für Leute gut ist. Da muss ich meinem alten Freund Markus Wiebusch zugute halten, dass er mich dann überredet hat, die erste Platte aufzunehmen, von der ich dann das nie gemacht hätte, weil ich wahrscheinlich auch Hemmungen hatte, aber das kann ich auch wirklich so sagen. Wenn ihr Bock auf eine Sache habt, dann macht das einfach, und wenn ihr merkt, das läuft nicht, dann müsst ihr euch vielleicht eingestehen, es ist mir was fürs kleine Publikum. Auch dann kann man es trotzdem machen. Es geht nicht darum immer, das ist ja dieser Erfolgsdruck, man muss allen Leuten gefallen. Nee, aber du hast vollkommen recht. Einfach praktisch machen.
Genau. Und zum Beispiel, dass im Internet, also wenn ich bei Twitter rumgucke und Sachen lese von Leuten, die wirklich wahnsinnig gut sind. Also Leute, die wirklich intellektuell mit einem Satz jeden, den ich kenne und mich einschließlich mir selber in die Tasche stecken. Und das aber anonym tun, und ich weiß, warum sie das anonym tun, und ich denke mir, wenn nur jeder Zehnte von den sehr guten Leuten die Literatur zum Beispiel bei Twitter ausprobieren, also meine These bei Twitter und warum ich da gerne bin, und das ist, also kann ich verstehen, dass du nicht da bist, aber ich finde das toll bei Twitter, es ist einfach ein riesiges, im Grunde genommen Literatur-Experimentierfeld. Da probieren Leute Gedanken in der Wirklichkeit aus und schleudern die einem Publikum entgegen, was ich nicht wehren kann, auch nicht gegen die eigenen Reflexe, dass diese Gedanken einfach dann geteilt werden und so, und diese Leute sind oft anonym. Und wenn nur jeder Zehnte von denen, die da gut sind, den Schritt wagen würden, quasi das Ganze mit Gesicht zu machen und auszuhalten, dass sie dann nicht nur anonym bewertet und beurteilt werden, sondern eben dann auch ganz als Person sich einbringen, das wäre, glaube ich, ein totaler Gewinn. Das würde ich mir manchmal echt wünschen.
Und wenn das die Hauptprämisse bei Twitter wäre, dann wäre ich schon lange bei Twitter, weil das genau der Punkt ist, den ich auch geil finde. Ideen austauschen, Gags austauschen, Gedanken oder auch intellektuellen Leuten zuhören, von denen man denkt, wow, wo kommt denn das her? Applaus dafür. Wenn es das geben würde und nicht dann aber auch die ganzen Gehässigkeiten, die anonymen Beleidigungen und die Gruppenbildung, meine Bubble ist stärker als deine, was wiederum mein Problem, was ich einfach, und deswegen schütze ich mich davor, aber was du sagst, sind genau die Sachen, die ich auch gut finde. Ja. Das ist ja nun mal auch das Internet, und das habe ich habe neulich für mich selber was aufgeschrieben, wo ich mal wieder so einen miesen Tag hatte, wo ich mich dann so aufgeregt habe, und das habe ich für mich einfach, manchmal schreibe ich mir so Sachen runter, keine Ahnung, ob ich das jetzt vorlesen sollte, aber es geht eigentlich darum.
Olli öffnet gerade eine Datei, ich sehe es an deinem Blick, du guckst gerade auf den Monitor.
Jetzt kommt's. Und da habe ich so geschrieben, oh Gott, vielleicht ist das jetzt auch peinlich, wenn man so seine Gedanken vorliest hier, die man mal runterschreibt. Wann wird man eigentlich ein richtiges Arschloch? Das ist was anderes. Wie wird man eigentlich ein richtiges Arschloch?
Direkt, weil du vorhin gesagt hast, weil man unsicher ist und zweifelt, ob man das alles richtig macht. Ich glaube, weil dieser Gedanke, dieser Zweifel geht nie weg. Also ich glaube, der geht nie weg. Also du stehst eigentlich morgens auf und von 365 Tagen würde ich sagen, ich habe 10 Tage im Jahr, wo ich sagen würde, boah, Alter, ich bin der allergeilste Typ, und der Rest ist einfach immer Zweifel, und zwar teilweise die Sachen, die man vorhat, Zweifeln an der Gegenwart oder Zweifeln über das, was man gemacht hat. Der Zweifel hört nie auf, und wenn der Zweifel irgendwann aufhört, und zwar großflächig, dann bist du ein Arschloch, glaube ich.
Ja,
ehrlich.
Dann bist du ein Arschloch,
das ich glaube, wenn du
wenn du mit einer kompletten Überzeugung denkst, du bist der Geil. Also ganz ehrlich, bisschen so wie Marius auf dem Höhepunkt seiner Karriere.
Ja, meint, aber hat er.
Nein, aber ich glaube,
nee, komm, also Marius,
ich liebe Marius, du weißt das, dass ich ihn ganz, ganz toll, aber ich meine, das sagt er ja selber auch, er war der unglücklichste Mensch, ich habe ihn ja gefragt, als er in der Sendung bei Ina, als ich da saß, er war selber der unglücklichste Mensch, als er auf dem Zenit war, er war isoliert von allen Menschen, von Freunden, saß nur noch da, oh Gott, die Leute wollen alle was von mir, und auch das kann ich ja so fern wegbringen von dieser Welt, sage ich mal, dieser normalen Welt, so, und ich glaube, das ist vielleicht nicht genau das Gleiche, aber was du natürlich meinst, ist, wenn man denkt, alles klar, ich hab's drauf und ich weiß, ich hab's drauf, dann ist man ein Arschloch, wenn man von sich selbst überzeugt ist, ja.
Entschuldigung, ich habe deine die Gedankenvorleserei unterbrochen. Willst du jetzt doch nicht mehr?
Möchte ich, jetzt habe ich meine Zweifel, ich möchte doch nicht mehr vorlesen. Aber ich möchte gerne was anderes vorlesen,
gerne, was
ich sehr schön von Stefan, einem Hörer. Er hat für uns aufgeschrieben, die großen 5 Dinge, die ein fest und flauschig Hörer oder eine Hörerin getan haben muss, einmal in ihrem Leben. Auf Platz 5, Geld beim Weihnachtszirkus spenden. Auf Platz 4, beim Management nachfragen, wo eingetupperte Kochproben hingeschickt werden können.
Hat er das gemacht?
Keine Ahnung, aber vielleicht
bitte,
hat er das gemacht.
Bitte schickt uns keine selbstgemachten Lebensmittel. Ja, die
bitte
alle
nicht mehr.
Ja,
früher, ich habe so einen früher, ganzen Pott voll Radio, Karamell.
Früher, als wir bei Radio 1 waren, waren wir dankbar über jedes Lebensmittel, was uns zugeschickt wurde, weil wir da... Inzwischen können wir uns das selber kaufen.
Auf Platz 3... Eine Nachricht schreiben, die dann im Podcast vorgelesen und besprochen wird. Auf Platz 4, alle sanft und sorgfältig Folgen nachhören. Und auf Platz 5, an der Currywurstbude eine warme Brille bestellen und dann dem Verkäufer erklären, was das ist und wo das herkommt. Dankeschön jedenfalls. Ich danke, dass ich nun diese Liste abhaken durfte. Liebe Grüße, Stefan, schreibt er. Stefan hat wohl alles gemacht. Keine Ahnung, was du uns eingetuppert hast, aber hier kam wirklich viel merkwürdiges Zeug an. Und ich
weiß
bitte
noch, ich
euch
weiß
auch, kein Essen schicken. Bitte nicht.
Also nichts Selbstgemachtes, bitte. Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, Hersteller einer großen Firma von Haribo-artigen
Pralinen mit,
ja. mit Süßigkeiten, also dann könnt ihr das gerne immer zuschicken, aber ansonsten ist das vergebene Lebensmühe. Ich weiß noch, wie als wir in Hamburg aufgetreten sind, legendärer Auftritt, der so ausfadete.
Ja. Ja. Da habe ich mir vor der Sendung echt einen reingekriegt.
Du hast ja echt, du warst so besoffen schon von Anfang an. Und das war von allen Auftritten, die ich hatte, es gibt echt Auftritte, wo ich heute noch mich schäme und mich schüttle, weil es so furchtbar war, weil ich so schlecht abgeliefert habe. Und auch wenn zum Beispiel das Publikum so.
Ich war aber auch einfach kein guter, das kann ich dir sagen. Die Sendung steht und fällt damit, dass beide halbwegs gut drauf sind. Wenn der eine mal, kann der andere ihn mitziehen, aber wenn der eine ein Totalausfall ist und schon eine halbe Flasche Whisky vor der Sendung drin hat, dann ist das echt schwer für den anderen da auch noch zu glänzen. Also da würde ich wirklich tatsächlich, und du weißt, dass ich das selten mache, ein bisschen die Schuld auf mich.
Ja.
Aber das liegt immer, ey, dann war der Daniel, und Daniel hat immer ein Whisky da von Spotify, weißt du, der will dann wieder einen ausgeben.
Ja,
Prosecco Daniel, wie wir ihn bei uns nennen.
Prosecco, und es ist wirklich so, bei Prosecco,
und Whisky Daniel, der gibt uns gerne mal einen Lütten aus, ja, und dann wundert er sich.
Der hört unsere Sendungen und dann merkt er, Mensch, ihr wart nicht so gut drauf, dann hast du wieder so eine Kiste Whisky da stehen, mit dem Auftrag, das bitte auszutrinken bis nächsten Mittwoch. Das ist ja, Spotify ist ja jetzt, wir sind ja jetzt länger bei Spotify schon, und ich sag mal, die Vertragsbedingungen werden immer härter. Also es ist wirklich so teilweise, dass uns da Betäubungsmittel von Spotify zugeschickt werden mit der Bitte um Konsum. Bitte konsumiert das, damit das besser ist für die Sendung. Sagen die von Spotify. Und Daniel ist da der Erste, der sucht da immer so einen billigen Fusel raus bei Lidl, den er uns dann zuschickt. Sauft das bitte vor der nächsten Sendung. Es ist ein hartes Geschäft. Und ich habe Daniel noch, das ist bei Daniel.
Ich muss aber auch sagen, dass mir das wirklich eine Lehre war, diese Hamburg-Sendung. Ja. Weil das war meine Heimatstadt, das war die ausverkaufte Sporthalle. Und ich habe gesehen, dass dann, während wir dann angefangen haben, das Ende einzuläuten, die Türen aufgingen und Leute einfach rausgegangen sind.
Ja,
aber auch das gehört nun mal dazu.
Die Luft war so schlecht, weil wegen des ganzen Alkoholatems. Das war ganz, war auf jeden Fall keine Glanzstunde von Fest und Flauschig, muss man mal sagen.
Ja, aber ich meine, wie viele Sendungen haben wir inzwischen gemacht?
Ist doch egal. Wir leben im Hier und Jetzt.
Wir leben im Hier und Jetzt, und deswegen habe ich im Hier und Jetzt auch eine Sache, die mich wahnsinnig nervt. Die DHL, manchmal kriege ich Päckchen aus Amerika, Sachen, die mir zugeschickt werden oder die ich mir bestelle. Eine Platte von Tom Waits, die es nicht mehr hier gibt, die kommt dann den langen Weg über See zu mir. Und dann kommt der DHL-Mann und sagt, ich kriege hier noch Zoll, 27,20 €, aber bitte bar zahlen. Ey, kann DHL und generell die Post das mal einführen? Das ist in vielen Ländern auch schon nicht so schwer, dass man einfach an der Tür mit Karte zahlen kann.
Nein.
Warum nicht?
Nein, ich weiß noch, wie sie in Nordrhein-Westfalen in Köln bei der Polizei irgendwann eingeführt haben mit Kartenzahlung, weil die Bullen sich bei jeder zweiten Kontrolle einfach die Kohle, die sie für den Strafzettel bekommen haben, selbst in die Tasche gesteckt haben. Da ging das dann. Es müsste eine größere Korruptionsaffäre passieren bei DHL, wo rauskommt, dass die Typen in Wirklichkeit, die diese Pakete ausfahren, nur deswegen immer zu spät kommen, weil die einfach ganz kaum arbeiten und ihr ganzes vieles Geld ausgeben, was sie sich abziehen an der Tür, weil sie Bargeld empfangen. Wird aber leider nicht passieren, weil die sind da leider nicht reich.
Ja, trotzdem. Also ist es immer nur Bargeld. Und wer erwartet denn, dass man genau 27,20 Euro passend zu Hause hat? Und dann irgendwie, und dann nimmt ihr das Paket wieder mit, dann musst du da irgendwo ganz hinfahren. Und
gibt's nicht nur bei DHL. Ich hatte letztens in so ein wunderschönes japanisches Restaurant bin ich gegangen. In Berlin, sage ich ganz offen. Bin reingegangen, hab lecker gegessen und dann wollte ich bezahlen. Sie so, ja, hier, bitte, hier ist mein, kann ich mit dem Handy bezahlen? Und sie so, nee, Cash only. Ich guck rein in mein Cash-Ding, also mein Portemonnaie, ist kein Cash drin. Weil ich, ehrlich gesagt, ich habe so selten Bargeld in der Tasche bei mir. Ich bezahle
inzwischen ja.
Und dann wusste ich gar nicht, was ich machen sollte. Und dann, ja, lass ich meinen Rucksack hier, ich komme dann gleich wieder und bring dir dann da die 15 Euro vorbei. Ich lasse meinen Rucksack hier, habe ich dann gesagt, wie wirklich mit 15? Ich lasse meinen Rucksack hier, damit ich auch nicht abhaue für 15 Euro. Dann bin ich zur Bank gelaufen, habe mir Geld abgehoben, habe es dann abgegeben. Aber es ist vielleicht auch so ein Berlin-Ding. Ich glaube, Berlin hat auch so Cash-Only-Läden. Berlin ist wie...
Es gibt einige Läden in Berlin noch, wo wirklich Cash-Only noch funktioniert. Aber es ist mir aufgefallen, dass ich immer ein großer Befürworter von Cash-Geld in der Hose war. Auch aus Angst, weil das Konto wieder gesperrt wird demnächst. Deswegen hatte ich immer Cash-Geld zu Hause, weil mein Konto wurde in meinem Leben nur mal wirklich richtig oft gesperrt. Und das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her. Also nur für alle, die denken, bei dem...
Was? Moment, wie bitte?
Also das letzte Mal wurde mir das Konto von der Steuer 2012 gesperrt.
Haben wir schon miteinander zusammengearbeitet. Knapp. Ja.
Ich habe das einmal gehabt, da wurde mir das Konto gesperrt. Ich hatte richtig Ärger. Ich meine, du musst auch bedenken, also das lag daran... Ich bin umgezogen, Kommunikation lief nicht so gut mit dem Finanzamt und so, ne? Aber es ist natürlich, auch wenn ich das immer auf so eine witzige, kultige Sache erzähle, ich hatte lange Zeit nicht viel Geld und ich hatte auch viel Minus auf dem Konto. Und das war für mich auch hart, denn wenn du Vater vom kleinen Kind bist, irgendwie, und da habe ich auch viele Jobs gemacht und viel Kram. Und dann nochmal irgendwie mit einem dreijährigen Kind zu Hause auf einmal das Konto gesperrt zu haben, das ist weit entfernt von eigentlich, haha, ist das alles witzig und sonst was. Zum Glück hat, weil ich da zu einem Zeitpunkt wirklich Freunde gehabt, die mir kurz ausgeholfen haben, bis mein Konto wieder entsperrt war. Und das ist davor natürlich in meinem Leben öfter passiert, weil ich immer nur von der Musik mal mehr gut, mal mehr schlecht gelebt hätte. Und ich sag's auch ganz ehrlich, die letzten 2,5 Jahre wäre ich ohne Fernsehauftritte und den Podcast auch nicht gut über die Runden kommen, wenn ich nur von der Musik hätte leben müssen. Und deswegen weiß ich, wie beschissen das gerade ganz vielen anderen Musikern geht und ganz vielen Leuten, die gerade kein Geld verdienen, weil sie keine Konzerte spielen können. Und ich zögere gerade damit, so eine Tour wieder zu machen, weil ich Angst habe, dass es jetzt im Oktober, November schon wieder losgeht und Sachen abgesagt werden. Das ist ja gerade eine neue Regelung rausgekommen. Und das ist auch alles gar nicht, ich will jetzt gar nicht hier so einen Schwenk machen, aber ich weiß das alles sehr zu schätzen, wenn man Geld hat. Das will ich eigentlich am Ende damit nur sagen.
Ja, Corona ist echt so ein Ding noch. Hab's auch noch auf dem Zettel hier stehen, aber ich drücke mich da auch schon seit Sendungen drum, das mal wieder anzustechen, weil es im Grunde genommen eigentlich, man weiß, es ist alles noch da. Um einen herum werden auch Leute andauernd krank. Übrigens auch nicht nur harmlos krank, sondern ich habe echt die schlimmsten Fälle von Covid-Infektionen mit Langzeitfolgen hinterher eigentlich im letzten Jahr erlebt. Also jetzt nicht in den ersten anderthalb Jahren der Pandemie.
Ich habe auch gerade jetzt wieder, gerade auch für alle, die das wieder sagen, ich habe auch gerade in diesem Moment ein paar Leute, die wirklich richtig daran damit zu kämpfen haben, auch mit Long-Covid.
So, ja, und nicht nur Covid-Infektionen, das ist dann oft so, das ist dann schnell vorbei und der Test ist wieder negativ, aber dann werden irgendwelche Sachen im Körper getriggert und irgendwelche anderen Sachen brechen auf, sodass Leute teilweise monatelang irgendwie damit rumlaborieren. Du hattest das noch nicht, ne?
Ich hatte es noch nicht.
Du hattest das echt noch nicht?
Das ist wie bei Lemmy mit den Ratten. Weißt du, Lemmy vom Motorhead und die Ratten, die werden Atomkrieg überlegen und das Virus macht einen Bogen um mich. Das ist wirklich so.
Ist das, also, oder hast du dir erst eine Zeit lang eingeredet, dass du ein wahnsinnig starkes Immunsystem hast? Oder was?
Nein. Ich bin geimpft und alles. Ich habe mich impfen lassen sofort.
Ich bin auch geimpft, aber ich habe das auch bekommen. Und das Krasse ist, man merkt das ja wirklich, dass es was anderes ist, was der Körper noch nie durchgemacht hat. Und ich habe nur das Gefühl, dass ich das wahrscheinlich seitdem, im April, glaube ich, hatte ich eine Infektion. Und seitdem
das war auch der Hauptgrund, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, mit dem Rauchen aufzuhören. Das war der Hauptgrund. Die Angst davor wirklich.
Du kannst mich ruhig unterbrechen. Das ist doch der USP unseres Podcasts, oder? Ist das nicht so?
Nee, aber halt die Schnauze. Komm, du unterbrichst mich auch.
Ich finde es immer nicht so gut, wenn Olli den Jan unterbricht, wenn der gerade wieder so eine richtig starke Performance liefert. Nee,
ey Leute, ganz, ich bin manchmal, was heißt manchmal, ich bin meistens dankbar. Echt froh, ich bin echt froh, dass Olli mich unterbricht, weil ich teilweise in meinem
Random... Ich bin auch froh.
Ich weiß dann nicht, wie ich den Satz zu Ende bekomme und weiß auch gar nicht, was im hinteren Teil, was ich ja noch sagen wollte eigentlich. Ich bin sehr froh.
Ich bin auch froh, wenn du mich unterbrichst, echt.
Wenn ich dich unterbreche.
Und wo wir gerade dabei sind, wenn wir uns hier streiten in der Sendung, dann ist das alles immer noch sportlich. Es geht hier nicht darum, dass ich Putin verstehe. Bin ganz, ganz bestimmt nicht oder sonst was, was ihr mir manchmal schreibt. Und auch Leute, die sich auf Twitter, ich krieg das ja, ich krieg Screenshots und ich liebe euch alle da draußen. Aber dann zu denken...
Das stimmt
ich
doch gar nicht. Du liebst doch gar nicht alle. Ich weiß genau, wie du lästerst über einige, wenn das Mikrofon aus.
Ich liebe die Leute mehr, als du sie liebst, glaube ich, auf alle Fälle.
Das stimmt nicht. Ich kann meine Liebe nur nicht zeigen.
Das stimmt, aber dafür bin ich ja da und versuche das. Also Jan liebt euch auch, wir lieben euch beide da draußen. Aber sich tagelang auf Twitter darüber abzuarbeiten, dass ich im Streit irgendwas gesagt hätte. Ich rede hier bestimmt mal heißblütig und bin nicht so cool wie Jan. Und manchmal komme ich auch nicht cool rüber. Und es ist mir auch scheißegal, weil ich bin kein gelernter Moderator. Und ich glaube, wenn ich anfangen würde, professionell zu werden, würde diese Sendung auch nicht mehr so geil sein. Und deswegen müsst ihr damit klarkommen. Vor allem Leute, die das schon sehr, sehr lange hören, dass es hier auch manchmal zu unglücklichen Ausdrücken oder sonst was kommt. Aber ich glaube, davon lebt unser Podcast immer noch.
Ab und zu mal Pimmelfotze gesagt, das ist der Grund, warum die Leute uns hören. Und weil ich ja gelernter Moderator bin, ich habe eine Ausbildung gemacht bei der Deutschen Moderationsschule nach 5 Jahren. Habe ich noch ein, ich würde das gerne noch mal kurz anschneiden. Und zwar habe ich folgenden Satz, den ich mal in die Runde werfen möchte, hier in unsere kleine Gedankenrunde. Twitter ist für Elon Musk, was die Ukraine für Wladimir Putin ist. Ich habe diese Woche einen wahnsinnig schlechten Tag gehabt. Ich hatte schon mal einen schlechten Tag im April, als rauskam, dass Elon Musk plant, Twitter zu kaufen. Nach jetzigem Erkenntnisstand hauptsächlich deswegen, weil Matthias Döpfner, der Chef von Springer, Elon Musk das per SMS gesagt hat, dass er es machen soll, weil das Fun ist. Und er hat es dann auch gemacht und irgendwie 44 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt und gesagt, will er kaufen. Dann kam zwischenzeitlich aber was dazwischen, nämlich zum einen seine Dummheit, seine mangelnde Affektkontrolle und Mechanismen, von denen ich keine Ahnung habe, irgendwas Wirtschaftliches, und jetzt hat er da das kurz ausgesetzt. Es gab einen Rechtsstreit. Twitter hat gesagt, nee, du musst uns jetzt aber kaufen, weil du hast ja ein Angebot gemacht. Dieser Rechtsstreit sollte eigentlich am 17. verhandelt werden, zum ersten Mal in Amerika. Jetzt in dieser Woche hat Elon Musk dann gesagt, ach komm, lass uns nicht streiten, es wird eh nur peinlich für mich. Ich kaufe euch jetzt doch für 44 Milliarden Euro. Geld genug hat er ja. Und jetzt stehen wir vor folgendem Problem. Ich glaube, dass Twitter systemrelevante, kritische Kommunikationsinfrastruktur ist, auch wenn du da nicht bist. Ich glaube, das ist ein Forum, das ist das wichtigste soziale Netzwerk, was es gibt, zum Austausch von Menschen. Nicht zum Lösen von Konflikten. Nicht zum Streit schlichten, da kann man keine ausführlichen Debatten machen. Es ist das größte und wichtigste Austauschmedium der Welt. Da kannst du, egal ob du, da kann der Bundeskanzler theoretisch sprechen mit einem Podcast-Moderator oder mit einem Hörer von einem Podcast-Moderator, und die sind sich so nah wie sonst in keinem sozialen Netzwerk. Und Elon Musk will das nicht mehr öffentlich gehandelt haben, als Unternehmen von der Börse nehmen, privat besitzen, private Regeln machen. Zwar gibt es ein regulatorisches Konstrukt, an das er sich halten muss in Europa und in anderen Ländern, trotzdem kann er alleine die Regeln machen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Diese Woche mit Starlink und Elon Musk in der Ukraine. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der hat ja Satelliten, die um die Erde fliegen, und da kann man irgendwie Internet über Satellit empfangen. Und als der Krieg losging, hat Elon Musk der Ukraine containerweise Starlink-Module geschickt, damit die, auch wenn die Infrastruktur kaputt ist, Internet haben in der Ukraine. Also die ukrainischen Streitkräfte, aber auch private Institutionen und so. Und das ist schon ein halbes Jahr her fast. Jetzt ist diese Woche Folgendes passiert. Zum einen hat Elon Musk in Vorbereitung seines Ich-kauf-doch-Twitter-Rants so ein paar merkwürdige, ziemlich zwielichtige Umfragen veröffentlicht auf seinem Twitter-Kanal, die so ein bisschen danach aussehen, als wäre er in letzter Zeit enger in Kontakt gewesen mit russischen Stellen. Und auf einmal funktionieren einige dieser Starlink-Module nicht mehr. Also der Typ, der hat erstmal ist privat eingegriffen und hat da irgendwie die Ukraine gesaved. Jetzt auf einmal funktionieren die Module nicht mehr und er äußert sich irgendwie fragwürdig. Und dann will er Twitter kaufen, beziehungsweise er ist der Mann, der dann demnächst die Regeln bei Twitter machen möchte. Und ich frage mich, warum gibt es da eigentlich nicht was das was da, warum gibt's da nicht irgendeine Art von Macht oder Player, der oder die das reguliert, was der Typ darf und was nicht? Ich verstehe nicht, wie der einfach machen kann, was er will. Und das Schlimme ist gar nicht
mehr, dass mich nervt es einfach generell, dass es so ein paar Menschen gibt, die so viel Geld und so viel Macht besitzen, dass sie sowas entscheiden können oder Sachen einfach manipulieren.
Ja,
aber weißt du,
wenn du was Dummes sagt, ist das ja okay. Das ist ja nicht mal primär schlimm. Viel schlimmer ist es dann von 130.000 absoluten Vollidioten, die alle, das siehst du dir noch an, keine Kohle haben, noch viel weniger Ahnung von irgendwelchen Krypto-Sachen, irgendwelche Laseraugen posten und irgendwie. Wirklich, also es sind wirklich bedauernswerte Charaktere, die irgendwie diesen Lifestyle geil finden.
Ja, ich finde auch dieser Kult um Elon Musk, also alles geil zu finden, was der Typ macht und so. Nee, ich mag auch einfach nicht diese Position eines einzigen Menschen mit so viel Macht.
Natürlich nicht. Also, das ist zivilisatorisch einfach ein wahnsinniger Rückschritt. Und wir haben jetzt, als es erst im April hieß, Elon Musk will Twitter kaufen, da waren wir echt alle Leute so, oh Gott, was machen wir jetzt? Und es gibt ja diese Alternative. Es gibt eine dezentrale Twitter-Alternative, Open Source, die heißt Mastodon. Ich habe das in dieser Sendung noch nicht gesagt, weil ich weiß, das interessiert dich eigentlich nicht, aber ich muss jetzt trotzdem mal sagen, weil ich in Vorbereitung auf das Twitter eines Tages not usable anymore ist.
Erklär mir das mal kurz, vielleicht will ich ja auch noch mal zu Twitter. Erzähl
also
mal
das,
bitte.
Das Ding ist, bei Twitter ist, das ist quasi ein soziales Netzwerk wie Facebook, ja. Und
das
da
kannst du dann
twittern.
Aber Mastodon ist eine Alternative zu Twitter?
Ja,
oder
ist also Mastodon hat sich quasi die Funktion von Twitter genommen und hat gesagt, okay, das, was Twitter kann, nämlich, dass Leute mit kurzen Nachrichten sich austauschen können und zwar niedrigschwellig und so, dass es öffentlich ist, sodass auch alle aufeinander reagieren können. Das ist im Grunde genommen eine Idee, die man universal organisieren muss. Das ist eine Funktionsweise, die nicht originär nur auf ein soziales Netzwerk gehören sollte, sondern diese Art zu kommunizieren, daraus machen wir jetzt ein eigenes Skript, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Das ist sowas wie zum Beispiel E-Mail, ist auch sowas. Oder früher gab es Newsgroups, weißt du das noch? Als das Internet losging, da gab es auch Newsgroups, wo man sich informieren konnte über Heavy Metal zum Beispiel. Das ist jetzt Metal am Mittwoch, vielleicht wieder nächsten Mittwoch.
Stimmt.
Aber früher gab es Newsgroups. Und Mastodon ist im Grunde genommen die Institutionalisierung der Funktion Twitter in einem dezentral organisierten Open-Source-System. Du kannst den Mastodon-Server aufmachen, alle Leute, die auf deinem Server sind, werden von dir betreut und können sich untereinander austauschen mit allen anderen Mastodon-Servern wie Twitter. Das heißt, wenn du irgendwie die Nazis
machen... Wird sich das durchsetzen?
Ich glaube, das wird sich durchsetzen, weil selbst Elon Musk will, dass Twitter dezentral organisiert wird, also dass es Twitter-Server gibt, die man selbst betreiben kann. Idealerweise Open-Source, das ist aber für ein Unternehmen wie Twitter natürlich macht das keinen Sinn, das Open Source zu machen. Aber für Mastodon, das ist eine NGO, das ist nicht profitorientiert, macht das Sinn. Es ist quasi ein offenes Skript, das kann man weiterentwickeln.
So wie Telegram ein bisschen, ja?
Nee, es ist ein bisschen wie E-Mail. Du kannst ja einen E-Mail-Server aufmachen oder einen Internet, einen Webserver. Du kannst ja auch www.ollischulz.de, das ist ja auch dein eigener Server. Und das heißt, du kannst quasi deinen eigenen Mastodon-Server aufmachen und dann hast du da deine Leute drauf. Wenn du jetzt Nazi bist, machst du einen Nazi-Mastodon-Server. Und wenn du mit den Leuten vom Nazi-Mastodon-Server nichts zu tun hast, dann blockst du den ganzen Server und hast die ganzen Wichser von der Backe. Und kannst die netten, freundlichen Leute zum Beispiel im ZDF organisieren, in einem öffentlich-rechtlichen Mastodon-Server. In Klammern, dead.social. Wir haben nämlich einen Server aufgemacht.
Und weißt du was, Jan, und was du da gerade sagst, wenn ich auch da mal kurz einhaken darf, ist eine Sache, die ich mega geil finde. Mein Traum, als das Internet für mich auf einmal 2005, als ich meinen ersten Laptop hatte oder 2006, auf einmal so wirklich für mich interessant wurde, so, da habe ich mir eigentlich, ich glaube, das haben ganz viele sich danach gesehnt, nach einer Plattform, wie es auch Twitter ist, wo du halt einfach mit geilen Leuten geile Sachen austauschst, weil ich krieg so geile Post von so vielen Leuten, meistens über Instagram, alles so schlecht leider immer, ich muss das immer durchscrollen, manchmal nervt mich das, manchmal gucke ich eine Woche nicht, dann gehen 400 Nachrichten flöten, da habe ich auch keinen Bock, die alle nachzulesen, aber wenn man sowas gebündelt wirklich hinkriegen würde, mit coolen Leuten, über all das, worüber man gerne redet, von politischen Sachen, gesellschaftlichen Sachen und so, und dass man das Gefühl hat, da sind alle Leute, wo du auch was rauslassen kannst und keiner irgendwie seine Bubble gegen deine Bubble so, also dieses, weißt du, was mich einfach stört, auf so einen Punkt bringen, dieses Ego-Ding. Mein Problem ist, dass der Mensch so Ego ist. Das ist
ja,
meiner Meinung nach.
Aber das liegt so am Menschen.
Das liegt ja am Menschen, dass wir so. Und deswegen denke ich, wäre es doch eigentlich das Allergeilste, wenn es sowas geben würde, tatsächlich. Weil ich bin ja nicht so von wegen anti-soziale Medien oder sonst was. Ich habe ja alles Mögliche. Aber ich gucke halt kaum noch rein, weil ich gerne eine Bubble hätte mit Leuten, die nur geil drauf sind.
Ja, das habe ich mir bei Twitter aber jahrelang selbst zusammengeklickt. Das Blöde ist, an Twitter gehört jetzt halt den nächsten im absoluten Vollidioten. Bei Mastodon kannst du deine eigenen Regeln machen auf deinem Server und mit allen anderen Servern quasi kommunizieren. Das heißt, Twitter findet Mastodon findet, im Grunde genommen ist Twitter, was zwischen Mastodon-Servern stattfindet. Es ist, ich weiß, es klingt kompliziert, but I swear, es ist wirklich die Zukunft. Es ist das dezentrale Twitter, es ist Open Source, jeder kann dann rumschrauben, jeder kann alles sehen, es ist nicht profitorientiert, du kannst Leute, die dir nicht gefallen, einfach komplett blocken und wir haben, wie gesagt, den Server aufgemacht, weil das Problem ist, man braucht einen Mastodon-Server oder eine Mastodon-Instanz und die haben wir benannt nach dem schlauesten Mainzelmännchen, dead.social, und da kann man draufgehen und sich einen Account machen, das kostet nichts und man muss halt sich an ein paar Regeln halten, zum Beispiel nicht andere Leute beleidigen.
Keine Wix-Bilder,
bitte, da kann man dann auf eine andere Mastodon-Wix-Instanz gehen, wenn man möchte, ja. Aber nicht bei dem. Und also dead.social, und für den Fall, dass Twitter jetzt die nächsten 3 Tage gekauft wird oder die nächsten 7 Tage, gibt es da zumindest eine Alternative. Es ist noch ein bisschen scheiße, weil halt die ganzen Leute nicht da sind. Wenn da jetzt der Spiegel sagen würde, wir machen jetzt auch hier unsere Meldungen, gehen wir bei Mastodon raus. Die Taz ist jetzt da. Viele Leute, die so Digitalpolitikerinnen, Digitalpolitiker sind schon da. Hier der Bundesdatenschutzbeauftragte, was leider ein bisschen lame ist, aber so ein paar Leute sind schon da. Und es ist für meinen Geschmack noch ein bisschen zu freundlich und ein bisschen zu lieb. Ey, sorry, liebe Mastodon-Community. So ein bisschen salty und spicy kann es schon werden, finde ich irgendwie. Sonst macht es irgendwie auch keinen Spaß.
Natürlich. Also ein bisschen Salz muss in der Suppe sein.
Ja.
Jan, wir haben es alle gehört. Also Leute, finde ich gut. Finde ich total.
Ich will mal sagen, nehmt
euch Jans Worte zu Herzen.
Dezentrales Internet, Finger weg, lass Elon Musk Twitter das werden, für Elon Musk Twitter das werden, was die Ukraine für Wladimir Putin ist.
Übrigens, was MySpace heute ist, lass ja, Elon Musk ja, Twitter das werden, was MySpace
oder
heute ist.
Oder wie Facebook, wie oft gehst du noch bei Facebook rein? Man ab und zu guckt man da mal rein, aber es ist doch eigentlich ein totes, das ist lebendig begraben, da haben wir es doch wieder. Lebendig begraben, Facebook ist im Grunde genommen lebendig begraben. Ich habe da 1 Million Follower auf der Seite, interessiert mich nicht, das ist einfach alles noch da, ich lösche es aber auch nicht, weil warum?
Ja. Das Absurde ist ja auch, man hat 1 Million Follower und dann postet man was zu 80 Likes, weil das irgendwie auch keiner mehr sich anguckt. Da guckt auch keiner mehr. Also ich poste da immer noch mal ab und zu was. Was ich manchmal ganz gerne mag, ist auf meiner privaten Facebook-Seite zu gucken, was Leute, mit denen ich seit 15 Jahren eine Facebook-Freundschaft habe und die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, was die da gerade wieder am Diskutieren sind. Das finde ich manchmal ganz interessant. Jan, wir müssen zum Ende der heutigen Sendung kommen. Ich muss nämlich gleich, meinen Tai-Chi-Lehrer wartet draußen auf mich.
Ach so.
Ich möchte dich bitten, bevor wir aufhören, den Zungenbrecher des heutigen Tages noch vorzulesen für unsere Sendung.
Den habe ich dir dazu geschickt. Das mache ich gerne. Der Zungenbrecher für die heutige Sendung ist folgender. Eine
Ja, mit Franzbrötchen im Mund.
Moment.
Sehr gut.
Eine Diplom-Bibliothekarin ist Bibliothekarin mit Diplom. Eine Bibliothekarin mit Diplom ist eine Diplom-Bibliothekarin. Gibt es diplomierte Bibliothekarin? Bla bla bla. Gibt es diplomierte?
Aber der ist schon fieser, finde ich.
Sag du mal.
Ja. Eine Diplom-Bibliothekarin ist Bibliothekarin mit Diplom. Bibliothekarin mit Diplom ist eine Diplom-Bibliothekarin.
Wie man in deinem Gesicht alle Muskeln gesehen hat, gerade vor Konzentration.
In der Physiognomie echt bei der Geburt. Wahrscheinlich ist der Kiefer bei der Geburt irgendwie rausgerutscht. Ja, egal.
Was?
Komm, ich musste doch immer, habe ich doch mal erzählt, ich war beim Kieferorthopäden, weil ich ein fliehendes Kind habe, in den 80ern, und dann habe ich...
Ich habe ein fliehendes Kind. Olli Schulz fährt mit einem unmarkierten, mit einem Transporter ohne Fenster, fährt durch die Stadt, hat wieder ein fliehendes Kind. Tag 24, Doppelpunkt. Olli Schulz hat ein fliehendes Kind.
Ey, und das fliehende Kind sollte behoben werden, indem ich von meinem Orthopäden damals eine Münze bekommen habe, eine Münze, die ich bei den Hausaufgaben in den Mund nehmen sollte, so zwischen die Lippen, damit der Kiefer immer weit vorne ist.
Kieferorthopäden, wie sie früher hießen, Schamanen.
Ja, Schamanen. Ey, bei den ersten Dates oder Treffen mit Mädchen stand ich 1/2 Stunde zu Hause vom Spiegel und habe immer die Kieferhaltung geübt, damit die nicht gleich sehen, dass ich ein fliehendes Kieferkinn habe. Hab so geübt, keinen Witz, hab so geguckt und spielen. Damit ich erstmal bei dem ersten Gespräch so halbwegs männlich aussehe und nicht die das mir, scheiße, der ein fliehendes Kind.
Was? Scheiß Kiefer oder du siehst aus wie Monte.
Deswegen doch der Gag die ganze Zeit, ich lass mir einen Kiefer machen nächstes Jahr.
Mir ist noch nicht aufgefallen, dass du ein fliehendes. Ist öfter schon aufgefallen, dass du ein fliehendes Kind hast. Da habe ich auch schon mehrfach das Jugendamt angerufen, aber dass du ein fliehendes Kind hast, ist mir noch nicht aufgefallen.
Leute, das war Fest und Flauschig für heute.
Ja, das war diese Woche eine interessante Sendung an verschiedenen Orten. Wir sind am Mittwoch wieder da. Dann mit den Local Heroes, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Vielleicht mit einer geilen Ausgabe, die großen fünf. Und dann...
Ja, und ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Kommt gut hin, Leute. Habt eine schöne Woche. Für alle Leute, die jetzt Ferien haben. Ich glaube, in Hessen oder so gehen jetzt die Ferien. Gehen in Hessen die Ferien los?
Enjoy. Enjoy, Leute. Enjoy.
Enjoy the free time. Enjoy the autumn, the fall. It's nice. Indian summer und so. Die Blätter fallen von den Bäumen. Leute, lass mal ein bisschen ab und zu mal. Mach mal den Kopf mal weg von den ganzen Problemen dieser Welt. Und lass mal kurz die explodierenden Brücken einfach mal aus eurem Kopf raus. Und den drohenden Atomkrieg und sowas. Einfach mal abschalten. Auch wenn Wladimir Putin auf der Bombe sitzt. Einfach mal die Basis chillen. Und ganz ehrlich, wir sind in einem Alter, wir haben schon, also ich habe in meinem Leben schon 20 Jahre kalter Krieg erlebt im Grunde genommen. Oder sagen wir 11 Jahre.
Aber so lange bist du noch gar nicht verheiratet, oder?
Ist das so ein klassischer Witz? Kalter Krieg als die Ehe als kalter Krieg?
Nee, aber es gibt doch diesen Witz, geht ein Mann zum Arzt und sagt, ich habe Angst vorm Sterben, sagt der Arzt, dann lassen Sie sich doch scheiden. Und nee, wie geht's nochmal? Keine Ahnung, oh, die hab ich jetzt vergessen. Wieso geht dann die Angst weg? Nee, die Angst geht weg. Nee, wie? Oh, ich hab vergessen,
Scheiße, verkackt. Olli Schulz erzählt euch einen Witz. Nee, doch nicht.
Okay, bis dann, macht's gut.
Macht's gut, Leute.